NDR Info. Echo des Tages.
Mit Nils Kinkel, guten Abend. Und das sind die Themen des Tages. Die CDU streitet über eine Strafabgabe für Kinderlose. Was kann der Staat besser machen in der Familienpolitik? Darum geht es auch in unserem Kommentar. Die Rekordverschuldung der Städte und Gemeinden ist gestoppt. Die Kommunen rechnen in diesem Jahr sogar mit Überschüssen. Professoren verdienen zu wenig, das Gehalt der Berufsanfänger ist verfassungswidrig. Und Leverkusen im Fußballfieber, Titelverteidiger Barcelona ist der Gegner im Achtelfinale der Champions League. Für kurze Aufregung sorgte in der Innenpolitik heute ausgerechnet ein Hinterbänkler. Der sächsische CDU-Politiker Marco Wanderwitz war bislang nur wegen seiner abenteuerlichen Vorschläge bekannt. Mal forderte der Bundestagsabgeordnete die Griechen auf, ihre Inseln zu verkaufen. Dann sollten dicke höhere Beiträge für Krankenkassen zahlen. Jetzt sind die Kinderlosen dran. Wer sich nicht aktiv um den Nachwuchs kümmert und Kinder in die Welt setzt, der soll 1% seines Einkommens versteuern. Peter Mücke über den Vorschlag des Sprechers der jungen Gruppe in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und die deutliche Antwort der Bundeskanzlerin.
Das Papier ist nur eine DIN A4-Seite lang und geisterte auch nur wenige Tage durchs politische Berlin, bis Bundeskanzlerin Merkel heute persönlich die Debatte beendete. Zwar seien die demografischen Probleme auch nach der Pflegereform noch nicht gelöst.
Deshalb ist das Anliegen der jungen Gruppe berechtigt, dass wir suchen, wie wir die sozialen Sicherungssysteme noch nachhaltiger machen können. Darüber habe ich auch mit der jungen Gruppe gesprochen. Ich glaube, die Diskussion der Einteilung in Menschen mit Kindern und ohne Kindern ist hier nicht zielführend und deshalb glaube ich, wir müssen andere Wege finden.
Das war deutlich und damit dürfte zumindest diese Diskussion erstmal beendet sein. Begonnen hatte sie eine Gruppe junger Unionsabgeordneter. Kinderlose sollten einen bestimmten Prozentsatz ihres Einkommens zahlen, um die Sozialversicherungssysteme zu stabilisieren.
Wir haben ganz bewusst nur reingeschrieben, dass wir es prozentual auf Einkommen erheben wollen. Damit ist schon mal klar gesagt, ist eben kein Pauschalmodell zum Beispiel, sondern ein prozentuales Modell, das jeder zahlen soll, der Einkommen hat. Und das sind die allermeisten, egal welche Einkommensart. Und wir haben gesagt, wir müssen bis ungefähr 2025 einen zweistelligen Milliardenbetrag angespart haben.
Sagt der sächsische CDU-Abgeordnete Wanderwitz, einer der Autoren des Papiers. Es gehe vor allem darum, eine Debatte auszulösen. Anlass dafür die Enttäuschung über die Pflegereform. Im Koalitionsvertrag war eine verpflichtende zweite kapitalgedeckte Säule vorgesehen. Herausgekommen ist eine Art freiwilliger Pflegeriester. Und auch hier sind noch viele Fragen offen.
Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass der Koalitionsvertrag umgesetzt wird. Dann hätte es etwas weniger Druck gegeben, jetzt diesen Vorstoß machen zu müssen. Gleichwohl ist nicht nur die Pflegeversicherung von der Problematik betroffen, sodass es auch darüber hinaus Bedarf gegeben hätte, vielleicht nicht unbedingt jetzt.
In der Opposition war der Vorstoß ohnehin auf scharfe Kritik gestoßen. Dieser Ansatz ist mit Sicherheit nicht unser, sagte SPD-Fraktionsvize Ziegler und die Familienpolitikerin der Fraktion Marx.
Ich finde diesen Vorschlag unsäglich. Solidarität in der Gesellschaft geht wirklich anders. Und es ist eigentlich ein Offenbarungseid, dass diese Koalition sowohl in der Familien- als auch in der Gesundheits- und Pflegepolitik nicht wirklich was zu bieten hat.
Es sei wichtiger, für bessere Kinderbetreuung und gerechte Löhne zu sorgen, damit sich mehr junge Menschen für Kinder entscheiden. Und die Grünen-Sprecherin für Familienpolitik Dörner sagte, in einem freien Land ist es nicht die Aufgabe der Politik, individuelle Lebensentwürfe zu bewerten. Aber nach dem Machtwort der Kanzlerin ist das jetzt ohnehin erstmal vom Tisch.
Eine Sonderabgabe für Kinderlose hilft dem Nachwuchs also wenig. Das meint auch Verena Gonsch in ihrem Kommentar.
Jetzt also die Demografieabgabe. Vor 10 Jahren schon mal heftig diskutiert, haben sie Unionshinterbänkler auf Wiedervorlage gelegt. Was sie sich davon versprechen? Mehr Solidarität in unserer Gesellschaft, mehr Familienfreundlichkeit und einen Generationenvertrag, der unserer alternden Gesellschaft gerecht wird. Zum Punkt Solidarität, das erinnert sehr an den Solidaritätszuschlag, der seit 20 Jahren Geld in die Kassen des Staates spült, ursprünglich um die ostdeutschen Gemeinden aufzubauen. Mittlerweile benötigen einige westdeutsche Kommunen das Geld dringender. Nur ist so eine Steuererhöhung eingeführt, findet sich so schnell kein Politiker mehr, um sie wieder abzuschaffen. Das ist das erste Argument gegen eine Demografieabgabe. Der zweite Punkt, Familienfreundlichkeit. Durch eine solche Abgabe wird kein einziges Kind zusätzlich geboren in Deutschland. Denn Familien bekommen Kinder, obwohl Kinder Geld kosten, nicht, weil sie mit Kindern Geld sparen. Ein Kind aufzuziehen kostet in Deutschland so viel wie ein Einfamilienhaus. Und ließen sich die Deutschen mit Geld zum Kinderkriegen ködern, wären wir das Land mit der höchsten Geburtenrate. Aber es ist genau umgekehrt. Wir sind das Land mit der niedrigsten Geburtenrate in Europa, trotz der vielen steuerlichen Vorteile für Familien. Demografen sagen, Menschen bekommen nur Kinder, wenn das Land familienfreundlich ist. Und das bedeutet kein Gießkannensystem aus Abgaben, Zuschüssen und Steuervorteilen, sondern ganz konkret Kitas und Ganztagsschulen für jeden, eine bessere Vereinbarkeit von Job und Familie, mehr Engagement der Väter und keine Gerichtsverfahren gegen Kitas in der Nachbarschaft. Dänemark als familienfreundlichstes Land Europas lässt grüßen. Und der dritte Punkt, Generationenvertrag. Diese Abgabe zementiert nur ein Steuersystem, das den realen Lebensbedingungen in Deutschland längst nicht mehr gerecht wird. Denn wir leben in einem Land, in dem eine alleinerziehende Mutter in die Steuerklasse 1 eingestuft wird, also den höchsten Steuersatz zahlt, während ein kinderloses Paar mit mehreren hundert Euro im Monat vom Ehegattensplitting profitiert. Einen Umstand, den jüngst sogar die EU-Kommission in Brüssel als überholt kritisierte. Was Sinn macht, ist eine Reform des Steuersystems, eine Abschaffung des Ehegattensplittings mit all den teuren Subventionen wie der kostenlosen Krankenkassenmitversicherung für den Ehepartner. Dann hat sich die Demografieabgabe von selbst erledigt, denn sie sollte vor allem die Kranken- und Pflegeversicherung unterstützen. Und wenn man das steuerliche Gießkannensystem Familie noch umleitet in Investitionen in Kitas und Schulen, könnten sogar mehr Kinder in diesem Land geboren werden. Und die Angst vor der Überalterung unserer Gesellschaft verlöre ihren Schrecken.
Verena Gonsch kommentierte: Von den Sorgen deutscher Kommunen können viele Bürgermeister in Südeuropa nur träumen. Der Deutsche Städtetag hat heute in Berlin eine positive Bilanz gezogen. Statt neuer Löcher wird es in den Kassen in diesem Jahr sogar einen Überschuss geben. Der Grund ist die gute Wirtschaftslage. Die Unternehmen zahlen den Gemeinden so viel Gewerbesteuer wie noch nie. Doch der Abstand zwischen reichen und armen Städten wird immer größer. Stanislaus Kosakowski berichtet über die Finanzlage.
Eine gute konjunkturelle Entwicklung, gesunkene Arbeitslosenzahlen und mehr Zahlungsbereitschaft des Bundes. Das sind die wesentlichen Ursachen dafür, dass es dem Gros der Städte und Gemeinden langsam wieder besser geht. So konnten die Kommunen ihre Ausgaben 2011 innerhalb eines Jahres von 7,7 auf 2,5 Milliarden Euro senken, freut sich Städtetagspräsident Christian Ude.
Im nächsten Jahr erwarten wir sogar einen Einnahmenüberschuss von 2 Milliarden. Leider ändert dieses positive Bild der Gesamtbilanz, die in die schwarzen Zahlen kommt, überhaupt nichts an der dramatischen Lage der besonders strukturschwachen Städte.
So werde die Kluft zwischen armen und reichen Gemeinden immer größer. Rund 10% der Gemeinden sind nach Udes Angaben besonders krass verschuldet.
Es konzentriert sich auf die Länder Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und Saarland und kommt auch in reduziertem Ausmaß in Hessen vor und in Sachsen-Anhalt.
Es sei gespenstisch, wenn Kommunen derzeit mehr als 44 Milliarden Euro kurzfristige Kassenkredite brauchen, nur um die laufenden Ausgaben zu decken, mahnt Ude. Der langjährige Städtetagspräsident ist damit trotz eines neuen Rekords bei den Gewerbesteuereinnahmen wieder zurück in der bekannten dramatischen Rhetorik.
Griechisch ist die Lage noch nicht, aber sie ist schon so schlimm, dass die betroffenen Kommunen sich allein nicht helfen können, sondern staatlicher Hilfe bedürfen, um das Überschuldungsproblem zu lösen.
Den Kommunen fehle es angesichts eines neuen Rekordes bei den Sozialausgaben an Gestaltungsfreiheit, beklagt der Hauptgeschäftsführer des Städtetags Stefan Artikus. 45,5 Milliarden Euro Kosten für Soziales werden es einer Prognose zufolge in diesem Jahr. Dass der Bund den Kommunen inzwischen die Kosten für die Finanzierung der Grundsicherung im Alter abgenommen hat, sei zwar erfreulich, sagt Artikus. Mehr investieren könnten die Kommunen trotzdem nicht.
Aber es muss auch klar sein, dass mit dieser Übernahme nicht wirklich eine Entlastung im Sinne einer Minderung der Soziallasten für die Kommunen generiert wird, sondern mehr eine Verlangsamung des Aufwuchses.
Was Städte und Gemeinden laut Artikus zunehmend belastet, sie müssten immer mehr Geld für Niedrigverdiener ausgeben, die darauf angewiesen sind, ihren Lohn mit Sozialleistungen aufzustocken. Außerdem verleite die neu eingeführte Schuldenbremse einige Bundesländer dazu, Staatskosten an die Kommunen abzuwälzen. In Rheinland-Pfalz hat der dortige Verfassungsgerichtshof dem heute einen Riegel vorgeschoben. Das Land muss seinen Kommunen demnach künftig wieder mehr Geld überweisen.
Es ist 18.40 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Professoren in Deutschland verdienen zu wenig, zumindest wenn sie an den Universitäten anfangen zu unterrichten. Ein Gehalt von 4.000 Euro ist zu niedrig und verfassungswidrig, hat das Bundesverfassungsgericht heute festgestellt. Das Land Hessen hat nun bis Ende des Jahres Zeit, die Bezahlung neu zu regeln. Betroffen von dem Urteil sind aber nicht nur Hochschullehrer, sondern insgesamt 2 Millionen Beamte, Richter und Soldaten. Aus Karlsruhe berichtet Martin Röber.
Ein Studienratsgehalt für einen Chemieprofessor, der selbst Studienräte ausbildet. Ein junger, aufstrebender, hochqualifizierter Wissenschaftler, der weniger verdient als ein Bundeswehrmajor. Nein, sagt das Bundesverfassungsgericht, das geht nicht. Das verstößt gegen das sogenannte Alimentationsprinzip des Grundgesetzes. Viele junge Professoren können deshalb ab dem nächsten Jahr mit einem satten Aufschlag auf ihr bislang mageres Gehalt rechnen. Geklagt hatte ein 1965 geborener Chemieprofessor aus Marburg. Nach der neuen Besoldungsregelung für Professoren wurde er 2005 mit einem Gehalt von weniger als 4.000 Euro brutto eingestellt, weniger als ein Studienrat. Nach dem Grundgesetz haben Beamte aber einen Anspruch auf eine Versorgung, die ihrer Ausbildung entspricht, ihrer Beanspruchung und auch dem Ansehen in der Gesellschaft. Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voskuhle zitiert aus dem Urteil.
Das Alimentationsprinzip verpflichtet den Dienstherrn, den Beamten und seine Familie lebenslang angemessen zu alimentieren und ihm nach seinem Dienstrang, nach der mit seinem Amt verbundenen Verantwortung und nach der Bedeutung des Berufsbeamtentums für die Allgemeinheit entsprechend der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und des allgemeinen Lebensstandards einen angemessenen Lebensunterhalt zu gewähren.
Die Befürworter der neuen Professorenbesoldung argumentierten, es bleibt ja nicht bei dem Grundgehalt. Hinzu kommen ja noch Leistungszuschläge, etwa für viele zu betreuende Doktoranden, eingeworbene Drittmittel oder für die Tätigkeit in Unigremien. Doch die Verfassungsrichter stellen klar, solche Zulagen sind nicht die Regel. Es gibt auch keinen einklagbaren Rechtsanspruch dafür. Und für die Ruhestandsversorgung werden sie auch nur in geringem Maße wirksam. Außerdem muss das Gehalt so bemessen sein, dass hochqualifizierte Fachleute für die Universitäten gewonnen werden können. Präsident Voskuhle.
Damit das Beamtenverhältnis für überdurchschnittlich qualifizierte Kräfte attraktiv ist, muss sich die Amtsangemessenheit der Alimentation auch durch ihr Verhältnis zu den Einkommen bestimmen, die für vergleichbare und auf der Grundlage vergleichbarer Ausbildung erbrachte Tätigkeiten außerhalb des öffentlichen Dienstes erzielt werden.
Das Urteil dürfte Bund und Länder teuer zu stehen kommen. Bundesverfassungsgerichtspräsident Andreas Voskuhle sprach schon in der mündlichen Verhandlung im Oktober von einem Pilotverfahren. Fast 2 Millionen Beamte, Richter und Soldaten sind davon betroffen. Und weitere Musterverfahren liegen bereits in Karlsruhe.
In Syrien kämpfen die Regierungstruppen in Homs weiter gegen Oppositionelle. 2 Raketen pro Minute fallen auf die Stadt, so ein Beobachter. Wer kann die Gewalt jetzt also noch stoppen? Das Ausland verfolgt die Berichte über den Bürgerkrieg zwar besorgt, tauscht sich bislang aber nur auf diplomatischer Ebene aus, ohne Ergebnisse. Gescheitert ist eine UN-Resolution, genauso wie die Beobachtermission der Arabischen Liga. Ihr neuer Generalsekretär war heute zu Gast in Berlin. Georg Schwarte berichtet.
Nabil El Arabi steht neben Angela Merkel im Kanzleramt und der 76-jährige Ex-Außenminister Ägyptens, der neue Generalsekretär der Arabischen Liga und gelernte Jurist, hält im Kanzleramt ein Plädoyer für die arabische Freiheitsbewegung. Die Leute auf den Straßen, ob in Ägypten oder anderswo, wollen, was die Europäer lange haben. Freiheit, Demokratie, soziale Gerechtigkeit, Menschenwürde und gute Regierungsführung.
Social justice, dignity and good governance.
Die Kanzlerin steht daneben. Das Vier-Augen-Gespräch der beiden findet im Anschluss statt, aber Merkel attestiert der Arabischen Liga, jenem Zusammenschluss von 21 arabischen Staaten sowie der Vertretung der Palästinenser, im Fall Syrien auf der richtigen Seite, der Seite der Opposition zu stehen.
Die Arabische Liga hat hier eine feste Haltung eingenommen, die deutlich auf die Menschenrechtsverletzungen durch die Regierung Assad hinweist, und die Europäische Union unterstützt diese Haltung und wir werden sie auch durch weitere Sanktionen untermauern.
Weitere Sanktionen also. Auch US-Präsident Obama und der britische Premier Cameron, die am Morgen telefonierten, schlossen das nicht aus. Aber kein Wort heute im Kanzleramt zu einer möglichen UN-Friedenstruppe für Syrien. Genau das hatte die Arabische Liga vorgeschlagen. Bei deutschen Außenpolitikern Skepsis. keine deutschen Truppen, sagt Rainer Stinner von der FDP. Außenminister Westerwelle hatte gestern den Vorschlag einer gemeinsamen Mission aus Vereinten Nationen und Arabischer Liga zumindest als prüfenswert erachtet. El Arabi jedenfalls sagt, was derzeit in Syrien passiere, müsse sofort aufhören. Das Töten muss ein Ende haben.
What happens in Syria now is something that we in the Arab world now believe killing should stop.
Was jetzt die arabische Region erfasst habe, dieser Sturm des Wandels sei, sagt Arabi, wie ein Tsunami über jetzt 5 Länder hereingebrochen. In Syrien aber stellt sich das Assad-Regime mit Panzern dem Wandel entgegen. Dass UN-Blauhelme die Lösung sein könnten, selbst Washington zweifelt. Syrien hatte eine solche Mission umgehend abgelehnt, Russland und China zuletzt eine verschärfte Resolution im Sicherheitsrat per Veto torpediert. Trotzdem, El Arabi hofft weiter und spricht der syrischen Opposition aus dem Kanzleramt heraus Mut zu.
The people have a right to demonstrate.
Die Leute haben ein Recht zu demonstrieren und sollten nicht erschossen werden. Wenn sie sich wehren, dann ist das Selbstverteidigung und das ist in der Lage normal. Ende des Statements. Ein paar freundliche Worte noch des Generalsekretärs, der 1965 an der ägyptischen Botschaft, damals in Bonn, arbeitete. Deutschland kennt und Deutschland schätzt für seinen Einsatz in der arabischen Welt, sagt er, fast beschwörend. Danach der Handschlag mit der Kanzlerin für die Fotografen.
Thank you very much.
Dankeschön. Ein Handshake noch.
Okay. Ein Beitrag von Georg Schwarte. Die vielen Energiesparlampen reichen nicht aus. Die Deutschen verbrauchen noch immer zu viel Strom. Die EU-Kommission hat deshalb neue Vorschläge gemacht, wie Unternehmen ihre Kunden besser erziehen können. Und genau darüber streiten sich zwei deutsche Minister. Christoph Brössel berichtet aus Brüssel.
EU-Energiekommissar Oettinger formulierte seine Kritik gegen den deutschen Wirtschaftsminister Rösler nach dem Treffen deutlich. Es ging um die Energieeffizienzrichtlinie, die Oettinger vorgeschlagen hatte. Deutschland hat bislang keine Position, da Umwelt- und Wirtschaftsminister noch uneins sind. Günther Oettinger.
Die Argumente für und wider alle Maßnahmen, alle Vorschläge liegen auf dem Tisch. Zu verzögern dient der Sache nicht. Und wir glauben, dass alle unsere vorgeschlagenen Maßnahmen nicht Planwirtschaft sind, sondern sinnvolle Steuerung für die Marktteilnehmer.
Planwirtschaft, so hatte Bundeswirtschaftsminister Rösler die Vorschläge der Kommission genannt. Er wehrt sich vor allem gegen den Vorschlag, dass Energiekonzerne ihre Kunden dazu bringen sollen, Strom, Gas und Wärme zu sparen, und zwar um 1,5% pro Jahr. Doch Philipp Röslers Kritik in Brüssel fiel milder aus.
Es gibt unterschiedliche Lesarten, gerade die Großen können es sehr einfach realisieren. Für die kleinen, für die mittelständischen Energieversorger und über 1000 kleine, gerade kommunale Versorger, an die muss man denken. Die werden ihre Schwierigkeiten haben und da sind wir eben in den Fachgesprächen zwischen den beiden Ressorts.
Doch Oettinger drängt zur Eile. Sobald wie möglich sollten mit dem Parlament die Verhandlungen über die Energieeffizienzrichtlinie beginnen. Noch im Juni soll es dann zu einer Einigung kommen. Ein ehrgeiziges Ziel, denn Einigkeit herrscht bei den Ministern offenbar nur darüber, dass die EU-Länder bis 2020 ihre Energieeffizienz um 20% steigern wollen. In den Gesprächen mit den anderen Ministern habe er, Rösler, dafür geworben.
Dass wir zum einen dieses Ziel gemeinsam auf europäischer Ebene vertreten, aber zum anderen immer die richtige Balance wahren zwischen Steigerung der Energieeffizienz auf der einen Seite und größtmögliche Flexibilität für die Mitgliedstaaten auf der anderen Seite.
Und weil Rösler und Röttgen sich immer noch nicht einig sind, hagelte es noch mehr Kritik. Herbert Reul, Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament, sagte, es könne nicht sein, dass die größte Volkswirtschaft der EU in dieser zentralen Frage keine Position in die Verhandlungen einbringen könne.
Das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es ist 18.49 Uhr. Teures Benzin, hohe Mehrwertsteuer und Massenentlassungen. Jeder fünfte Grieche sucht inzwischen Arbeit. Kein Wunder, die Wirtschaft schrumpft seit 5 Jahren und dadurch stürzt die Binnenwirtschaft weiter ab. Thomas Bormann über den jüngsten Konjunkturbericht.
Die Wirtschaftsleistung in Griechenland ist noch stärker geschrumpft als befürchtet. Im Vergleich zum Vorjahr sank das griechische Bruttoinlandsprodukt im letzten Quartal des vergangenen Jahres um 7%. Auch für das laufende Jahr 2012 rechnet die Regierung in Athen mit einem Rückgang um etwa 3%. Griechenlands Wirtschaft befindet sich damit im 5. Jahr in Folge in einer Rezession. Ministerpräsident Lukas Papadimos geht davon aus, dass mit dem am Wochenende beschlossenen Sparpaket die griechische Wirtschaft wieder auf eine solide Basis gestellt wird. Papadimos rechnet deshalb für das kommende Jahr 2013 wieder mit einem Wirtschaftswachstum in Griechenland. Durch die Rezession ist die Zahl der Arbeitslosen in Griechenland erstmals auf über 1 Million gestiegen und das bei einer Einwohnerzahl von knapp 11 Millionen. Nach den jüngsten offiziellen Zahlen liegt die Arbeitslosenquote in Griechenland jetzt bei 20,9%.
Absturz in Griechenland, Wachstum in Deutschland trotz Eurokrise. Die niedrige Arbeitslosenquote in Deutschland ist ein Erfolg der Reformpolitik, aber es gibt auch noch Defizite. Alte Menschen haben große Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt und Frauen verdienen noch immer zu wenig Geld, beklagt die OECD in einer neuen Studie. Arne Meyer über ein gutes Zeugnis mit deutlichen Bemerkungen.
Eine gute Stunde lang erläuterte OECD-Generalsekretär Angel Gurría den heute veröffentlichten Wirtschaftsbericht Deutschland 2012. Streckenweise tat er das fast schon überschwänglich. Die Bundesrepublik hat sich nach Meinung der Organisation in den vergangenen Jahren wirtschaftlich in bemerkenswerter Art und Weise entwickelt. Die Arbeitsmarktreformen, auch dank einer gut funktionierenden Sozialpartnerschaft, zahlen sich jetzt aus. Die Arbeitslosigkeit, bis vor wenigen Jahren noch die sechsthöchste im Vergleich zu anderen OECD-Staaten, ist um die Hälfte geschrumpft, so Gurría beeindruckt. Also nehmen Sie bitte unsere aufrichtigen Glückwünsche entgegen für die guten Resultate einer bestens organisierten deutschen Wirtschaft, die in diesem Jahr allerdings in bescheidenem Maße wachsen wird. Die OECD erwartet ein BIP-Plus in Höhe von 0,4%. Die Bundesregierung geht, so hat sie es in ihrem jüngsten Jahreswirtschaftsbericht gerade mitgeteilt, von einem höheren Wachstum aus, 0,7%. Viel Lob also von der Organisation für Deutschland, allerdings übte sie auch Kritik. So haben ältere Menschen nach ihrer Ansicht noch immer nicht ausreichend Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Außerdem ist der Anteil von Frauen, die in Deutschland nur Teilzeit arbeiten, höher als in anderen OECD-Staaten. Der geschlechterspezifische Lohnabstand in Deutschland ist der dritthöchste innerhalb der OECD. Deswegen müssen mehr Frauen als bisher Vollzeit arbeiten. Das muss die Politik auf ihrer Prioritätenliste ganz nach oben setzen, genauso wie den Ausbau der Kinderbetreuung, betonte der OECD-Generalsekretär, der Deutschland zudem Respekt und Anerkennung für die in gewissem Sinne erzwungene Energiewende aussprach. Die sich so ergebenden Chancen scheinen aus seiner Sicht zu überwiegen, denn Deutschland habe die Möglichkeit, auf lange Sicht eine der umweltfreundlichsten und effizientesten Industrienationen der Welt zu werden. Deutschland ist ein zentraler Pfeiler für die europäische und die Weltwirtschaft. Und indem es jetzt seine Herausforderungen angeht, wird die Bundesrepublik nicht nur beispielhaft für andere Länder sein, sondern Deutschland wird so auch seine eigenen wirtschaftlichen Fähigkeiten verbessern und Europa helfen bei der aktuellen Krise. Viel wird dabei von Deutschlands Führung abhängen, damit das europäische Projekt zu einem Erfolg werden kann. Dafür sei es aber notwendig, die Binnennachfrage zu stabilisieren und sogar auszubauen, machte Gurría klar. Philipp Rösler gingen diese Worte natürlich runter wie Öl. Der Bundeswirtschaftsminister hatte den Bericht bereits heute früh bekommen und konnte es kaum erwarten, dazu eine schriftliche Stellungnahme zu veröffentlichen. Das ist ein erfreuliches Ergebnis, das uns zugleich anspornt, diesen Weg engagiert fortzusetzen. Mit diesen Worten zitierte die Pressestelle des Ministeriums den Minister noch weit vor Beginn der OECD-Pressekonferenz. Ein Versehen, wie das über alle Maßen begeisterte Rösler-Ressort wenig später zugeben musste.
Die Luft in deutschen Großstädten ist schlechter geworden. Gefährlich ist vor allem die Belastung durch Feinstaub. In den Umweltzonen dürfen deshalb eigentlich keine Autos mehr mit einer roten Plakette fahren. Doch kontrolliert wird das am Ende viel zu selten, beklagt die Deutsche Umwelthilfe. Michael Dreger über die Ergebnisse der Untersuchung.
In Sachen Umweltschutz sieht sich Deutschland weit vorne. Erneuerbare Energien werden ausgebaut, der Atomausstieg ist beschlossen. Doch bei der Kontrolle des Autoverkehrs hinkt Deutschland hinterher, kritisiert die Deutsche Umwelthilfe. Sie hat zum zweiten Mal untersucht, wie genau es die Städte und Gemeinden mit den Umweltzonen nehmen. Die sollen helfen, die Feinstaubbelastung zu senken. Das Ergebnis der Untersuchung: Wie auch vor einem halben Jahr wird viel zu wenig kontrolliert. Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe.
Ja, die Ergebnisse sind ernüchternd. 2/3 der deutschen Umweltzonen werden nicht oder faktisch nicht kontrolliert und ganze 4 Umweltzonen im Norden, nämlich Bremen, Leipzig, Hannover und Berlin, erhalten von der Deutschen Umwelthilfe die grüne Karte für erfolgreiche und effiziente Kontrollen.
Untersucht wurde zum Beispiel, ob Ordnungsamt und Polizei die Autos überhaupt auf korrekte Plaketten überprüfen. Besonders schlecht steht dabei Baden-Württemberg da. Hier wird nach wie vor fast gar nicht kontrolliert. Eine Erblast der früheren schwarz-gelben Landesregierung, so Resch. Kritik von Automobilverbänden an der fehlenden Wirksamkeit der Zonen weist er zurück.
Es gibt beispielsweise in Berlin Begleituntersuchungen des Umweltbundesamtes. Und die konnten tatsächlich feststellen, dass bereits im vorvergangenen Jahr und im letzten Jahr noch mal verstärkt die besonders gefährlichen Verbrennungsprodukte von Dieselfahrzeugen reduziert werden konnten.
Der Plan von Verkehrsminister Ramsauer, den Punkt in Flensburg für das unerlaubte Einfahren in eine Umweltzone abzuschaffen, gefährdet das Konzept, kritisiert Resch.
Die 40 Euro Strafe, vor allen Dingen, weil sie ja relativ selten verhängt wird, kann man ja vielleicht noch mit einkalkulieren und sich sagen, na, bis ich so viel Strafen zahlen muss, dass ich da meinen Eigenanteil für den Partikelfilter aufgebracht habe, da vergehen ein paar Jahre, brauche ich viel Pech. Aber dieser Punkt in Flensburg tut weh. Und deswegen fordern wir hier die Politik auf, nachzusteuern und zu klären, dass eben diese entsprechende Ahndung bestehen bleibt.
Überhaupt seien die Strafen in Deutschland viel zu gering und die europäischen Nachbarn konsequenter. So würden die Bußgelder in Dänemark oder Schweden bei 2.300 Euro liegen. Doch der Autoverkehr sei nur ein Aspekt. Auch die beliebten Kaminöfen tragen zur Feinstaubbelastung bei, sagt Resch.
Da sind vor allen Dingen auch teilweise Billigöfen im Einsatz, verbunden mit feuchtem Brennstoff, die ganz erheblich die Feinstaubbelastung erhöhen. Wir haben Baumaschinen, die ganz erheblich zur Feinstaubbelastung beitragen, die auch nicht geregelt sind. Und hier auch wiederum ins Ausland geschaut. In der Schweiz gibt es mittlerweile praktisch keinen Dieselmotor mehr ohne einen vollwirksamen Partikelfilter, ohne dass die Wirtschaft zusammengebrochen oder keine Besucher mehr kommen.
Doch das sind Pläne für die Zukunft. Zunächst geht es dem Verband darum, die Kontrolle der Umweltzonen notfalls durch Gerichtsverfahren durchzusetzen.
Und wir kommen zum Fußball im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Mit dem Achtelfinale geht die Champions League heute erst richtig los. Für Bayer Leverkusen wird es allerdings ziemlich schwer, eine Runde weiterzukommen. Leverkusen empfängt heute ausgerechnet Titelverteidiger Barcelona. Alles andere als ein Kinderspiel. Daniela Müllenborn.
Wenn der große FC Barcelona aufkreuzt, klingt selbst ein Weltmeister wie Rudi Völler fast ein bisschen ehrfürchtig.
Ja, gegen Barcelona, gegen die Messis und Iniesta und Xavi zu spielen, das ist natürlich für alle, ist ja für uns auch für mich ein Highlight.
Und trotzdem, auch wenn es die beste Mannschaft der Welt ist, na und? Ein Kinderspiel für Leverkusen.
Wer hat Angst vor FC Barcelona?
Niemand!
Also zumindest nicht der Leverkusener Trainer Robin Dutt und sein Kapitän Simon Rolfes.
Für uns ist eine Herausforderung. Wir haben nichts zu verlieren, von daher brauchen wir auch keine Angst haben.
Vor einem Fußballspiel darf man nie Angst haben. Auf dieses Spiel müssen wir uns freuen.
Leverkusen gegen Barcelona, klein gegen ganz, ganz groß. Und die Kleinen haben einen Plan. Sie wollen die Großen ärgern.
Na, 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 na.
Das hat ja schon mal geklappt, im September 2001.
Das Spiel ist aus. 2:1 gewinnt Bayer 04 Leverkusen gegen die hochgelobten Spanier.
Okay, zugegeben, damals gehörte Leverkusen irgendwie auch zu den Großen. Das ist jetzt anders.
Natürlich sind wir krasse Außenseiter, vor allem auch dadurch, dass es zwei Spiele logischerweise gibt, dann auch in Barcelona beim Rückspiel. Aber wir wollen hier ein gutes, nordisches, nicht nur Spiel machen, sondern auch ein gutes Ergebnis hier erzählen und dann gucken wir mal.
Leverkusens ehemals Größter wird dann nicht dabei sein. Michael Ballack, zuletzt eh nur auf der Bank, ist an der Wade verletzt. Barcelona dagegen kommt mit allen Stars. Und die haben viel Wut im Bauch, weil ihnen zu Hause in der spanischen Liga gerade erst ein Kleiner auf der Nase herumgetanzt ist. Verloren gegen Pamplona, gegen den 9. Die Meisterschaft ist futsch, soll heißen. Jetzt wollen die Messis und Iniestas und Villas erst recht die Champions League gewinnen. Ein Kinderspiel soll es für sie in Leverkusen aber nicht werden. Wer hat denn auch schon Angst vom FC Barcelona?
Niemand. Und wenn er kommt?
Ja, wenn er kommt, dann ändert sich daran nichts, dass wir da keine Angst haben brauchen, sondern in der Rolle des Underdogs diesmal uns mit Sicherheit auch wohlfühlen werden.
Anpfiff in der Champions League wie immer um 20.45 Uhr. Das war das Echo des Tages. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf wdr5.de oder ndr.de/info. Einen schönen Abend wünscht Nils Kinkel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.